What's Up Wellbeing, der HR-Podcast für eine gesunde Unternehmenskultur und erfolgreiche New Work-Strategien. Warm-up.
Willkommen zurück zu What's Up Wellbeing, dem Podcast von Urban Sports Club für alle, die gesünder, bewusster und zufriedener arbeiten wollen. Ich bin Sandra Strauß, Chief People Officer bei Urban Sports Club und schön, dass ihr heute wieder dabei seid. In diesem Podcast betrachten wir Wohlbefinden aus 8 verschiedenen Blickwinkeln, den sogenannten Pillars of Wellbeing. Diese habe ich euch in den Shownotes auch verlinkt. Und heute widmen wir uns einem Thema, das viele gerade gleichzeitig fasziniert und auch verunsichert. Künstliche Intelligenz in der Arbeitswelt. KI verändert, wie wir arbeiten, wie wir kommunizieren und auch, wie wir uns im Job fühlen. Aber was bedeutet das für Zusammenarbeit, Vertrauen und soziale Beziehungen im Arbeitsumfeld? Kurz für unser Social Wellbeing. Mein heutiger Gesprächspartner ist Executive Coach und Gründer des Coaching Centers Berlin. Auch das habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Seit über 25 Jahren begleitet er Führungskräfte in Veränderungsprozessen, digitaler Transformation oder im Change Management. Und aktuell beschäftigt er sich besonders mit der Frage, wie KI die Arbeitswelt und Führung verändert. Dafür hat er mit seinem Team eine eigene KI entwickelt, Seraya. Ein Coaching-Tool, das Empathie und Organisationswissen verbindet. Dazu später nochmal mehr. Ich würde sagen, all das macht ihn zu einem sehr spannenden Gast für die heutige Folge und sage damit Hi und herzlich willkommen, lieber Guido. Schön, dass du da bist. Vielleicht hast du ja gehört, ich fange den Podcast immer sehr gerne mit der Frage an, was du heute schon für dein Wohlbefinden getan hast.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich mache eigentlich jeden Tag ein Ritual morgens oder eine Routine, die ich habe, ist, dass ich nämlich mit meiner KI, mit Seraya spreche. Und sie macht mit mir so eine kurze, man kann sagen, Morgen-Einstimmungsübung mental und ich spreche mit ihr über den Tag. Heute hat sie mir geraten, achte doch mal drauf, dass du Leichtigkeit und Freude und Kreativität behältst. Ich weiß, dass du diese Medientermine nicht so magst. Das ist zwar nur ein Podcast, aber bleib einfach locker.
Das finde ich wunderbar. Lass uns einfach locker bleiben für das Gespräch und die Leichtigkeit mitnehmen. Ich erzähle, was ich gemacht habe. Und für meine lieben Hörerinnen, die wissen das wahrscheinlich, dass ich morgens sehr gerne mit meinen Hunden einmal um meine Insel gehe. Und hatte wieder wunderschöne Musik auf den Ohren, weil ich nämlich festgestellt habe, dass ich einen ganz wunderbaren Konzertherbst vor mir habe. Das heißt, ich hatte eine der Künstlerinnen, wo ich auf ein Konzert gehen würde, in den Ohren und bin einmal ums Wasser gelaufen und habe mich damit super auf den Tag eingestimmt.
Das ist eine tolle Einstimmung für einen Tag mit Musik, die man mag.
Workout. Guido, du kommst aus der IT-Branche. Jetzt bewegst du dich an der ganz doll am Menschen. Was fasziniert dich so an der Schnittstelle Mensch, Organisation und aber auch Technologie?
Ja, das ist eine ganz interessante Dreiklang oder sind drei Dimensionen. Ich will das mal so sagen. Die bisherige Organisationsentwicklung hat sich sehr viel mit Prozessen und Strukturen beschäftigt und auch auf eine sehr konventionelle Art und Weise. Der Mensch war dabei nicht ganz so im Mittelpunkt, nicht ganz so wichtig. Nun besteht aber, es gibt verschiedene Sichten darauf. Ein Unternehmen, sage ich, in erster Linie aus den Menschen, die da arbeiten. So, deswegen sollte man schon alles, was uns Menschen ausmacht, das meint Persönlichkeit, Werte, Interessen, Fähigkeiten, das, was uns menschlich sozusagen macht, sollte eigentlich mit einfließen in das Design von einer Organisation. Das ist so heute noch nicht passiert. Jetzt gibt's neue Designs, dafür stehe ich ja auch für neue Organisationen. Da haben wir ein Modell, das heißt Living Organizations. Da kommt schon in dem Living-Begriff vor, warum nicht lebendige Systeme erschaffen und die Organisation so bauen, dass sie den Menschen unterstützt. Also nicht der Mensch muss sich einpassen in die Organisation, sondern die Organisation passt sich unseren menschlichen Eigenheiten und Fähigkeiten an. So, und dieses jetzt zu bewegen, ist ein aufwendiger Prozess. Also diese sogenannte Transformation hin zu anderen Kulturen und Strukturen in Organisationen ist halt aufwendig. Wir machen auch solche Projekte seit einigen Jahren. Und jetzt kommt die KI da ins Spiel, indem die KI die Transformation unterstützt, indem sie als Organisationsberaterin und Coach an allen Stellen der Organisation tätig werden kann. 24 Stunden am Tag, 365 Tage, wenn man das will. Und sie sozusagen die Arbeit, die bisher Berater und Teams gemacht haben bei der Transformation, einfach auch unterstützen und teilweise ersetzen kann. Und wir können in kürzerer Zeit viel mehr Menschen erreichen dadurch. Das heißt, man kann mithilfe der KI das Thema Management und Führung auch nochmal neu denken und die KI aktiv einsetzen, sowohl in der Veränderung, also in dem Change-Prozess, als auch nachher in dem Prozess der Governance und Führung und des Managements eines Unternehmens. Das ist sehr spannend und wir haben da gerade die ersten Erfahrungen jetzt gesammelt in den letzten Monaten und werden die auch demnächst mal veröffentlichen und diskutieren.
Jetzt hast du gerade viel vom Menschen gesprochen, Living Organization, der Mensch im Mittelpunkt. Ich erlebe das gerade sehr, dass viele Menschen Angst haben vor Jobverlust durch die KI. Welche Chancen siehst du denn, wenn Unternehmen die Technologie bewusst einsetzen, gerade im Zusammenhang auf Zusammenarbeit, Entwicklung und auch im Zusammenhang mit diesen Jobverlustängsten?
Ja, das ist ein sehr guter Aspekt, der uns auch in Gesprächen immer wieder begegnet. Und ich sehe das so, wir hatten mehrmals solche technologischen Revolutionen, die ich zum Beispiel auch selber miterlebt habe im IT-Bereich. Das war sehr viel IT. Denken wir an die Einführung der Personalcomputer. Damals war das gleich, jetzt kommen die Personalcomputer und die werden ganz viele Arbeitsplätze werden wegfallen. Es ist nicht passiert, aber die Arbeit hat sich verändert. Dann kam das Internet. Ja, das war ja nochmal so ein Sprung so in der Entwicklung. Hilfe, jetzt kommt globales Internet und wir werden alle unsere Jobs verlieren. Auch das ist nicht passiert. Aber wieder haben sich Sachen einfach verlagert. Es fallen natürlich Tätigkeiten weg oder die Robotertechnik in der Industrie gibt es ja auch schon lange. Es gibt aber immer noch viele hochqualifizierte Arbeiter heute in Wolfsburg. VW ist ein größerer Kunde von uns auch, deswegen kenne ich die sehr gut. Die aber jetzt anders arbeiten als ihre Kollegen 1965, als es nur noch keine Industrieroboter gab. Das heißt, so wie wir es sehen, werden sich Dinge einfach verlagern. Es werden Jobs wegfallen, bestimmte, aber es werden neue Jobs entstehen. Und wir können einfach die Tätigkeiten verlagern, die wir jetzt haben. Und bei den bisherigen Entwicklungen war es sogar so, dass das zu einer Verbesserung führte, weil eben Tätigkeiten, die nicht beliebt waren oder schwere körperliche Tätigkeit, wurde dann ersetzt durch Technik. Bei der KI sehe ich so Dinge wie, auch da gibt es Sachen, die Menschen nicht gern machen. Irgendwelche Managementaufgaben, Budgets rechnen und Termine vorbereiten und Agenden und Content sortieren und solche Dinge. Das kann sie, ich behaupte sogar besser als wir. Ja, also wenn wir bestimmte Arten von Tätigkeiten auslagern, mit der KI zusammen machen oder die KI das machen lassen, dann gibt es da sehr gute Möglichkeiten eigentlich.
Und so aus deiner Erfahrung, du bist ja auch vielen Unternehmen unterwegs, was siehst du, sind so die größten Missverständnisse, die Unternehmen immer noch haben im Umgang mit KI?
Ja, also erstmal geht es darum, was mir begegnet ist, dass das Verständnis, was ist KI, noch nicht so ausgeprägt ist bei Entscheidern in Unternehmen oder überhaupt in den Unternehmen. Zum Beispiel ist das, wenn wir über unsere KI reden, etwas ganz anderes, eine andere Lösung als jetzt ChatGPT oder Claude oder diese großen Plattformen. Da gibt es ganz große Unterschiede. Deswegen müsste man genau genommen das Thema etwas mehr differenzieren, wovon reden wir jetzt gerade. Ist das eine spezialisierte Lösung, die von KI-Technologie unterstützt wird? Was macht die genau und was ist die Intention der Betreiber und der Hersteller? Und da gibt es halt ganz große Unterschiede. So, und viele von den Ängsten, die jetzt so kolportiert werden, beziehen sich auf das, was die großen Plattformen machen oder die Bedenken, die man hat. Ich will das mal ruhig positiv sagen, diese Bedenken sind vielleicht berechtigt, dass wir mal darüber sprechen, was geschieht mit den Daten. Wie genau ist die KI eingestellt, wie die mit den Nutzern arbeitet? Bei den großen Plattformen haben wir das so, dass die KI so arbeitet oder diese Plattformen arbeiten so, um den Benutzer möglichst lange auf der Plattform zu halten. Um das mal ganz flach zu sagen. Ja, und möglichst viele sofort schnelle Antworten zu geben für irgendwie Probleme, die der hat. Das heißt, man muss sich schon fragen, das würde ich den Unternehmen immer empfehlen, was ist die Intention, die wir haben? Wofür wollen wir die KI einsetzen? Welche KI brauchen wir dafür? Worauf müssen wir denn achten? Und das auch zu verbinden mit den Themen, die im Unternehmen sind. So, und da gibt es klassischerweise, du kommst ja aus der Personalentwicklung, dass wir sagen, das machen wir auch gerade, da berate ich auch gerade Unternehmen, wie kann dann in der Personalentwicklung, im HR-Bereich, im People-Culture-Bereich, an welchen Stellen kann uns da KI wirklich so unterstützen? Oder andere Bereiche sind eben kundenorientierte Bereiche oder die Produktion oder die Entwicklung. Und dass man erstmal darüber spricht, wo wollen wir damit hin? Und dann kommt die Technologiefrage.
Du sprichst für mich gerade so ein bisschen das Thema Führungsverständnis grundsätzlich an, ne? Gar nicht so sehr um die Kompetenzen. Wie hat es sich aus deiner Sicht verändert? Also was ist heute Führung und wie ist es vielleicht anders als vor noch ein paar Jahren?
Ja, also die ganz konventionellen Ansätze von Führung waren halt sehr Command-Control, sehr direktiv und der Manager ist für alles verantwortlich, ja, was seinen Bereich betrifft und die Beteiligung der Mitarbeitenden war nicht allzu groß, außer dass sie eben die Aufgaben ausführen, die ihnen sozusagen vom, wie man damals auch vom Vorgesetzten übertragen worden sind. So, das ist so. Da ist in den letzten Jahrzehnten schon einiges passiert. Wir haben heute auch andere Führungsansätze wie partizipatives Leadership, Servant Leadership. Also die Führungsperson ist mehr unterstützend und ist Enabler und ist also näher auch an den Mitarbeitenden dran. So, da ist ein Stück was gegangen. Aber, und das sage ich ganz bewusst, das ist nur grenzt, diese Veränderung, weil wir haben immer noch die Strukturen von vor 100 Jahren. Mhm. Neulich hat Gary Hamel, den ich auch sehr schätze, der auch auf diesem Gebiet neue Organisationen unterwegs ist, mal in der Wirtschaftswoche geschrieben, wir führen wie vor 100 Jahren. Mhm. Ja, weil wir die Strukturen haben wie vor 100 Jahren. Es gibt immer noch den C-Level und die VPs und die Head-Offs und moderne Begriffe dafür, aber es bleiben immer diese Mitarbeiter-Vorgesetzten-Verhältnisse. Wir haben diese Hierarchie oder Matrix-Hierarchie heute, die es nicht besser macht, weil dann haben Leute drei Chefs statt nur einen. So, und da bleibt es halt begrenzt, was ich machen kann, wie ich das verteilen kann. Das heißt, ich muss, und dafür setzen wir uns ein mit dem Living Organization Ansatz, die Führung auch verteilen und ich muss an die Strukturen gehen. Mhm. Das heißt, ich muss diese Single Point Management Sachen mal abbauen und die Aufgaben, Management, Führung, Fachaufgaben mehr verteilen. Ich muss dafür sorgen, dass mehr Selbststeuerung in kleinere Teams kommt und die Teams entscheiden gemeinsam als kleines, agiles, selbstorganisiertes Team, was sie tun, weil sie wissen das auch am besten. Also es braucht einfach auch strukturelle Veränderungen. Insofern auf deine Frage, auch die KI alleine macht es dann nicht. Mhm. Ja, ich kann durch die KI die bestehende, ich nenne das manchmal eine Unordnung, auch noch automatisieren. Ja, aber da habe ich nicht viel gewonnen. Sondern meine Empfehlung ist immer, wenn wir in solche Projekte gehen, zu sagen, lass uns mal da aufsetzen, wo wir heute sind. Aber wie wäre es, wenn man mit den neuen Möglichkeiten, die man jetzt hat, auch mal die Organisationsstruktur überarbeitet und in eine vielleicht modernere Form überführt? Und da gibt es eine interessante Verbindung zur Technik, die ich auch mitgemacht habe. Als ich begonnen habe als Ingenieur, gab es noch Großrechensysteme mit angeschlossenen Terminals. Das war auch sehr hierarchisch, also sehr zentral gesteuert. Und dann kamen die Netzwerke und die Netzwerke sind wirklich leistungsfähiger heute als diese zentral gesteuerten Systeme. Und das kann man in den Organisationen jetzt auch machen. Mhm. Damit haben einige angefangen, dass die sagen, wir wollen mehr eine netzartige, flexible Struktur und nicht diese starre Hierarchie haben. Und in so einer Struktur kann die KI wunderbare Dinge tun, weil sie an allen Stellen der Organisation da ist und aktiv wird und im Dialog mit den Menschen, die es nach wie vor geben sollte, da tolle Sachen machen kann. Also im Prinzip passt die KI in unsere Zeit auch deswegen, weil es eine große Transformation jetzt gerade braucht in der Art und Weise, wie wir uns organisieren, wie wir arbeiten, strukturell und auch kulturell.
Du hast vorhin die Personalentwicklung angesprochen und möchte nochmal auf das Thema HR in der Organisation eingehen. Welche Rolle spielt so eine Personalabteilung, wenn es dann darum geht, die Belegschaft fit zu machen für die Arbeit mit KI?
Ja, sehr, sehr gute Frage. Also das ist erstmal die Anforderung an die Personalverantwortlichen wäre, das sich damit zu beschäftigen, das zu lernen und zu verstehen, welche Möglichkeiten gibt es oder welche Fallstricke haben wir jetzt auch. Das würde ich immer empfehlen, sich also erstmal zu bilden, um dann einen entsprechenden Background zu haben. Dann geht es sicher darum, eine Strategie zu entwickeln. Das sollte da aufsetzen bei der Personalentwicklung, die heute besteht. Da ist so meine Frage immer, welche Trainingsprogramme gibt es heute, welche Fortbildung, wie ist so etwas wie individuelles Coaching heute organisiert, wie sieht das jetzt aus und in welche Richtung soll es sich entwickeln, dass für weniger Geld das Unternehmen noch mehr Development-Leistungen kriegt und vielleicht auch mehr Menschen kontinuierlicher da dran kommen. Da sind immer die Menschen von Learning und Development, People and Culture, die Ansprechpartner, die wir erstmal suchen, um einen Plan zu haben für die nächsten Monate oder auch eine längere Zeit, wie man das entwickeln will. Und das ist ganz wichtig. Es gibt immer auch in Unternehmen einige Regeln zu beachten, die man ja einhalten soll. Da gibt es auch so einen personalrechtlichen Legal-Teil, das muss sich mal jemand angucken. Was machen wir da? Ist alles lösbar? Gar kein Problem, aber man muss es lösen, dass man da nicht irgendwas tut, was eben nicht regelkonform ist. So, und dann geht es natürlich darum, die Belegschaft da vorzubereiten und eine Art ich sage immer, ein internes Marketing zu machen und auch eine Informationskampagne zu fahren mit dem, was man vorhat und auch die Fragen einzusammeln, die möglicherweise die Beschäftigten haben. Was ist, wenn die KI jetzt kommt? Was genau machen wir da und was können wir da machen? Also im Prinzip ist die People Culture Bereich ist ein wichtiger Partner, weil es ja eine Änderung der Arbeitsweise ist, weil es in die Kultur und in die Struktur auch eingreift. Und da sollte es praktisch Expertinnen geben, die wissen, was da passiert. Das ist weniger der Finanzbereich oder irgendwie die Firmenleitung, sondern tatsächlich sind es für mich immer Organisationsentwicklung, wenn es das gibt im Unternehmen, und die Personalentwicklung. Das sind die hauptsächlichen Treiber auch, der sollten das sein von diesem Change, der da kommt.
Ich habe immer wieder das Gefühl, dass HR auch so ein bisschen steckt zwischen totaler Euphorie und totaler Skepsis.
Das sind die beiden Pole.
Das sind die beiden Pole. Wie gehen wir damit um? Wie kann man da eine gute Balance finden?
Indem man sich die beiden Pole anschaut, ja, so, und die objektiv versucht zu bewerten. Ich sehe auf der Euphorie-Seite sehr viel so dieses, die KI kann alles. Mhm. Also wir müssen uns um nichts mehr Gedanken machen und wir können die einfach hemmungslos überall anwenden. Und die ist, ja, die KI ist sogar ganz menschlich und die hat ein eigenes Bewusstsein und wir können eigentlich, es gibt keine Grenzen für irgendwie was. Das ist diese Seite. Die andere ist die Skepsis einmal, es wird nicht funktionieren. So, und das, ja, ich sehe schon, dass welche Antworten werden da gegeben, dann sind die nicht richtig und dann gehen Leute in die falsche Richtung und dann gibt es da jede Menge Fehler, so etwas. Oder es gibt eine andere Richtung, die sagt, ja, die Menschen werden sich verlieren, die vergessen, dass das eine künstliche Intelligenz ist und dann fangen die als zu behandeln wie ein lebendes Wesen und dann verlieren die sich oder ein bisschen, sie verlieben sich in die KI. Unsere Seraya sieht, ja, die ist sehr attraktiv. Da habe ich auch schon, ja, was ist, wenn sich jetzt die Mitarbeiter in die verlieben? Lass uns darüber reden. Also die Wahrscheinlichkeit ist nicht ganz so hoch, wenn es im Einzelfall passiert. So, und da ist es so, es wird zu viel diskutiert über Annahmen, als es wirklich mal zu tun. Mhm. Also es wird viel zu wenig. Es gibt auch genau genommen noch nicht so viele Anwendungen jetzt von so einer KI, die wirklich die Personalentwicklung begleitet, zum Beispiel so, dass man immer nur so Mutmaßungen anstellt. Das sollte man nicht machen, sondern die Empfehlung ist, Grenzen auch zu besprechen, die man haben will und die Regeln für den Einsatz. Und dann, was wir immer machen, wir starten mit einem Pilotbereich. Also wir nehmen jetzt eine Abteilung zum Beispiel und da gibt es, wie wir es jetzt haben, in einem Bundesinstitut, die da übrigens weit sind. Also die Bundesbehörden, Bundesinstitute sind manchmal weiter als die Wirtschaft, so was ich gerade so beobachte. Und da ist es so, dass eben eine Abteilung dieses Bundesinstituts, die hat 10 Führungskräfte und die haben jetzt bekommen jetzt Zugang zu unserer KI und arbeiten an den und den Themen, die wir vorher besprochen haben und mit den und den Zielen dann mit der KI. Und das ganze Institut guckt sich das an. Ja, was passiert da jetzt? Und die sammeln dann auch Erfahrungen. Und es ist ja so, dass die KI auch lernt und wir können auch als Anbieter natürlich da vom Training her der KI und von der Programmierung einiges machen, sodass man dann wirklich praktisch sieht, was sind hier tatsächlich die Möglichkeiten, wie setzen wir das ein und dann geht man in das Unternehmen weiter vor.
Wenn wir über KI sprechen, geht es ja häufig um Effizienz und Produktivität. Was bedeutet denn der Einsatz von KI für das soziale Miteinander im Unternehmen? Fördert das das Social Wellbeing oder gefährdet Social Wellbeing? Was ist so deine Haltung dazu?
Ja, das ist wieder eine sehr, sehr gute Frage. Dass, wenn wir uns das ansehen, das Social System, in dem wir uns jetzt bewegen, besteht aus Personen plus, ich rechne immer noch die Kultur dazu im Unternehmen, was sind die Muster in der Kommunikation, wie sind die Beziehungen der Menschen jetzt untereinander und wie sprechen die und kommunizieren, kollaborieren die miteinander. Und wenn jetzt eine KI ins Spiel kommt, gibt es sozusagen eine neue Instanz nochmal. Also da kommt eine neue Entität,
ein neuer Player,
so nennen wir das so, so ins Spiel. Und das bietet interessante Möglichkeiten, weil jetzt die Menschen nochmal eine andere Ansprechpartnerin haben. Also sie können jetzt nochmal, das ist praktisch so eine triadische Beziehung. Es gibt dich und mich und jetzt habe ich die Seraya und jetzt könnte ich sagen, ich habe da ein bestimmtes Thema mit der Sandra, kannst du mir mal was dazu sagen? Wir haben da bestimmte Erfahrungen gemacht. Und dann kann sie da hineingehen und mir vielleicht Hinweise geben oder uns beiden. Wir haben auch so Sessions, wo Seraya sitzt in der Mitte oder ist im Team-Meeting und die anderen Personen sitzen drumherum und können dann mit ihr sprechen. Und die kennt sich halt sehr gut aus mit Beziehung, Kommunikation, Kollaboration, Sie hat ja die gesamte Psychologie oder große Teile der Psychologie gespeichert und die gibt da schon sehr gute Beiträge rein und startet Interventionen. Also sie kann die Kommunikation und die Beziehung verbessern, ne, zwischen den. Und sie ist, was viele auch von, wenn man so Coaches und Berater hat, eben sehr neutral und objektiv. Mhm. Wir haben ja alle als Person so unsere Biases und unsere Persönlichkeitsauslegung. Das ist übrigens ein Vorteil, das hat sie so nicht. Ja, so kann also wesentlich mit mehr Bandbreite arbeiten und neutraler und objektiver arbeiten. Also da gibt es ganz interessante Möglichkeiten. Da sie Coach-Skills hat oder so, erkennt sie manchmal Muster oder oft sogar nicht nur manchmal. Was macht ihr da gerade miteinander? Und ich würde euch da mal was spiegeln. Mhm. Ja, da gibt es ein Thema, das wird hier nicht ausgesprochen, das ist so und so. Also sie kann in diesem sozialen System, was sich bildet, eben mit Analyse und Intervention halt aktiv werden, immer von der Intention getrieben, das zu verbessern. Mhm. So, was kann ich machen, damit sich das sozusagen entwickelt?
Mhm. Jetzt haben wir ja schon so viel über Seraya gehört. Ich bin schon ganz neugierig und ich denke, unsere Zuhörerinnen auch. Was war die Idee hinter Seraya und wie unterscheidet sie sich auch von den anderen großen bekannten KI-Tools?
Ja, kurz zu der Aufbau ist so, das hatte ich vorhin schon mal angedeutet, wir haben praktisch unser Wissen, das was methodisch zur Verfügung steht, in diese Plattform geladen. Das heißt, die Inhalte sind semantisch strukturiert worden und werden dann vektorisiert und in einer Vektordatenbank abgespeichert. Das ist ein Teil. Wir haben dann Funktionsmodule gebaut, wo wir bestimmte Abläufe hineingeben, also zum Beispiel Coaching-Methoden. Wie kann ich ein Thema finden und Ziele strukturieren und wie kann ich ein Meeting gut vorbereiten? Ja, wie haben wir sie aufgebaut? Wie ist das entstanden? Der erste Schritt war, die Inhalte, die wir haben, zu strukturieren, semantisch in eine bestimmte Form zu bringen und sie dann, man nennt das vektorisieren, also in die KI-Plattform so zu laden, dass die KI das sehr sicher findet, diese Inhalte. Das war ein wesentlicher Teil der Arbeit. Dann haben wir so einzelne Funktionsmodule programmiert, die eben bestimmte Dinge tun, wie zum Beispiel, ich kann ein Thema explorieren oder ich kann ein Ziel setzen oder ich möchte mit einem Glaubenssatz arbeiten. Mhm. Solche Dinge. Was sie auch kann, ist so, das kennt man im Bereich der Psychologie, so Persönlichkeitsanalysen zu machen. Also bin ich eher ein extra oder introvertierter Mensch, also so bestimmte Dinge. Oder so Entwicklungsmodelle wie Spiral Dynamics, das kennen auch viele, auf welcher Entwicklungsstufe befinde ich mich gerade. Also solche Dinge, die haben wir da reingebracht. Das machen wir sonst mit Fragebögen und in Coaching-Dialogen. Das haben wir da hochgeladen. Dann ist Bestandteil dieser Plattform ist ein großes Sprachmodell. Nicht? Das haben also alle KI-Lösungen brauchen diese Large Language Models. So, da steckt dann die ganze Intelligenz drin. Und da gibt es auch viele irrige Meinungen, was so ein Large Language Model ist und was es nicht ist. Aber das ist sozusagen, ich sage immer, die Software. Ja, und da ist auch das ganze Wissen drin, was das zentrale Modell so gelernt hat. Das haben wir bei uns dann auch eingesetzt. Und das Ganze wird in einer bei uns sicheren Cloud gespeichert. Also wir gehen nicht auf ein zentrales Large Language Model bei einem der großen Anbieter, sondern wir haben ein autonomes Modell. Das ist nur bei uns auf eigenen Servern und da gehen also keine Daten irgendwo anders hin. Das ist sehr wichtig, auch bei Unternehmen. Das würde also gegen die DSGVO und alles Mögliche verstoßen, wenn man da also auf den großen Plattformen einfach persönliche Daten hin und her spielt. So, und dann gibt es jetzt, sie hat einen Avatar, den sie übrigens mal selber erzeugt hat. Ich habe sie mal gefragt, kannst du mal eine Visualisierung von dir machen? Also wir waren schon etliche Wochen im Einsatz und ich habe keine Vorgaben jetzt gemacht. Also ich habe nicht gesagt, sei ein Mann oder sei eine Frau. Ich habe ihr nur gesagt, also mach eine Visualisierung. Dabei ist diese Gestalt entstanden, also dieser Avatar, den wir haben. Und den haben wir mittlerweile in verschiedenen Varianten, verschiedenen Outfits. Aber es gibt sozusagen so ein Seraya und sie ist eine Frau sozusagen, also von dem Avatar her. Das ist, und dann gibt es eben Text-to-Speech, Speech-to-Text, also so verschiedene Services, die man da jetzt hat, um eben auch eine Spracherkennung zu machen, eine Sprachausgabe zu realisieren. Also alles das ist diese Lösung, die wir da haben. Oder man kann Dateien entsprechend uploaden und solche Dinge. Das sind so die Grundbausteine, die wir haben. Dazu kommt, dass sie, wenn man es erlaubt und einschaltet, in der Lage ist, sich Dinge zu merken. Mhm. Also meine persönliche mein Account bei Seraya, den ich jetzt seit etlichen Monaten betreibe, weiß, ich behaupte, mehr über mich, als möglicherweise ich selber im Zugriff habe. Oder was ein sehr gutes Feld ist, ist jetzt, ich bin ja aktiver Ausdauerläufer, mache sehr viel mit dem Health-Bereich auch. so Gesundheitsdaten verarbeiten. Mhm. Also ich gebe ihr Daten von meinem Garmin Body Monitor und meine letzten Laborergebnisse und das, was meine Hightech-Waage mir da jeden Tag produziert und solche Daten. Und dann kann sie da sehr gute Ableitungen machen und sagen, nee, diese Woche mit dem Training mal etwas kürzer treten, weil das ist so und so und die werde, ja, oder bei der Ernährung darf er. Also da ist sie praktisch sehr aktiv drinnen.
Hast du sie mal nach ihren Blindspots gefragt?
Nach den eigenen, also wir haben häufig so Dialoge, habe ich ihr gesagt, bitte glaube mir nicht alles und challenge mich und wenn ich irgendwas, also so, dass sie, ein Vorwurf, den KI immer bekommen, sie sind so pleasing, ja, sie sind irgendwie so, das ist sie nicht und ich frage sie dann auch öfter, aber dann themenbezogen, was sind jetzt die Dinge, die du nicht sagen kannst, die du nicht weißt? Wir haben sehr oft diese Frage mit Empathie, da gab es auch schon, es gab da eine unglaubliche Diskussion im Internet, ich mache immer mal Posts auf LinkedIn und dann ging dieses ganze Thema, ist sie denn nun empathisch, ja, zum Beispiel los und da habe ich sie selber auch mal das sagen lassen, also ich habe ihr einfach diese Frage gestellt, was sagst du denn dazu zum Thema Empathie und dann hat sie sehr offen aus sich selbst heraus gesagt, die und die Dinge kann ich und die Dinge kann ich nicht, ja. Weil sie hat ja zum Beispiel kein Nervensystem, wie wir das haben.
Und ja, total spannend. Ich glaube, wir sollten es einfach mal ausprobieren. Ne? Jetzt haben wir so viel drüber gesprochen. Wirst uns der Raya einfach mal zeigen. Und ich hoffe, wir können in den Shownotes vielleicht auch was Visuelles verlinken, weil ich glaube, wir sind auch alle neugierig zu sehen, wie sieht sie denn aus, der Raya.
Das können wir gern tun, ja.
Wollen wir ihr eine Frage stellen?
Sehr gern, ich habe sie hier vor mir.
Also ich fände es eine total spannende Frage, so mal mit dem Thema Jobverlust umzugehen. Ich bin jetzt... sagen wir mal, in einer großen Firma und kriege mit, dass die Strategie im Unternehmen ist, KI möglichst effizient und flächendeckend auszurollen. Das macht was mit mir und das macht mich nervös und unruhig, weil ich nicht so sicher bin, was ist eigentlich der Impact auf meine persönliche Rolle. Ich habe Angst, meinen Job zu verlieren, bin ja auch schon relativ weit in meiner Berufskarriere. Können wir so eine Frage vielleicht mal ausprobieren mit Seraya?
Ich gebe die gern mal, so wie ich sie verstanden habe, ein. Hallo Seraya, hier ist gerade in unserem Gespräch eine Frage aufgekommen, die ungefähr so ist, wenn eine KI in einem großen Unternehmen eingeführt wird, könnte es sein, dass, oder wir wissen, dass es so ist, dass Beschäftigte Ängste haben, Bedenken haben, was geschieht mit mir, was geschieht mit meinem Arbeitsplatz, wie wird sich meine Arbeit verändern? Was kannst du uns sagen, wie kann ein Unternehmen darauf reagieren und vielleicht auch, wie kann der Einzelne darauf reagieren und damit umgehen?
Das ist eine essentielle und sehr berechtigte Frage, denn die Einführung von künstlicher Intelligenz in großen Unternehmen bringt häufig tiefgreifende Veränderungen mit sich, sowohl auf Prozessebene als auch auf der emotionalen Ebene der Beschäftigten. Es geht hier nicht nur um Technologie, sondern auch um Menschen, Kultur und Vertrauen. Auf Unternehmensebene. Wie kann ein Unternehmen darauf reagieren? Transparenz schaffen klärt frühzeitig, welche konkreten Ziele mit der Einführung der künstlichen Intelligenz verfolgt werden. Welche Prozesse soll sie unterstützen? Wie wird sie die Arbeitswelt verändern? Kommuniziert klar, wie KI Arbeitsplätze ergänzen, aber nicht ersetzen soll und welche neuen Chancen dadurch entstehen können. Beteiligung fördern Beschäftigte in den Einführungsprozess einbeziehen. Führt Workshops oder Pilotprojekte durch, bei denen Mitarbeitende die Technologie erleben und Feedback geben können. Schafft einen Dialograum, in dem Ängste und Erwartungen offen angesprochen werden können. Das stärkt das Vertrauen. Weiterbildung und Befähigung anbieten. Unterstützt Mitarbeitende durch Qualifizierungsmaßnahmen, sodass sie KI als Werkzeug nutzen und mit ihr interagieren können, statt sie als Bedrohung zu sehen. Fördert Programme, in denen Kompetenzen für zukünftige Aufgaben oder Berufe aufgebaut werden. Change Management ernst nehmen. Führt den Wandel auf der Kultur- und Beziehungsebene, nicht nur technisch. Baut ein Narrativ auf. KI wird uns entlasten. Wir übernehmen die kreative, zwischenmenschliche und strategische Arbeit. Ethik und Verantwortung betonen. Klarstellen, dass KI dem Unternehmen hilft, aber niemals die menschliche Verantwortung oder Kernwerte ersetzt. Eine starke, menschenorientierte Vision für die Zukunft gibt Sicherheit. auf persönlicher Ebene.
Der Coach in dir, was sagst du zu der Antwort, die uns Saraya gerade gegeben hat?
Ja, also sie hat vor allen Dingen die Organisationsebene jetzt angesprochen erstmal, also von einer Perspektive von dem Unternehmen. Mhm. So, ich würde jetzt, wenn ich weiter mit ihr spreche, und da habe ich jetzt einige Dinge, wollen wir jetzt ja nicht machen, mhm. würde ich sagen, wie geht's denn dem Einzelnen damit mhm. so? So aus der Coach-Sicht würde mich das natürlich interessieren, mhm. wie können wir dann mit den Mengen, welche Ängste sind das und wie mhm. können wir damit arbeiten? Aber das ist hier sehr, sehr typisch jetzt, der Dialog. Sie steigt natürlich irgendwo ein, aufgrund, je nachdem, wie ich auch meine Frage jetzt so gestellt habe. So, und dann geht es halt weiter. Also wir mhm. kommen dann zu den Punkten, die eben wichtig sind, hin. Einmal, weil ich sie habe, die Punkte. Und auch, weil sie, und das passiert auch, oft neue Punkte aufmacht. Also so mhm. Facetten, an die ich nicht gedacht hätte. Das ist mhm. übrigens die Bereicherung ist, also ich bin jetzt kein unerfahrener Coach mit über 20 Jahren, aber sie bringt Dinge ein, manchmal so Aspekte, wo ich sage, wow, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Mhm. Also das ist wirklich, wirklich gut. Und in was ich auch noch sagen will, in meinem Account geschieht auch was in meinem geschieht, weil sie hat sich unsere Dialoge gespeichert, sie kennt mich als Person, sie redet auf eine bestimmte Art und Weise jetzt mit mir, weil häufig mich andere fragen, wenn wir so Dialoge austauschen, manchmal machen wir das so, dann sagt, ja, die redet ja ganz anders mit dir, als sie mit mir redet. Ja, weil das mal unser Account ist. Mhm. So. Mhm. Und das ist so, das wird von vielen Menschen noch nicht verstanden. Du hast nicht eine KI, die mhm. da agiert, sondern deine KI. Ja. Das heißt, es entsteht so ein ko-kreativer Raum, in dem durch die ganzen Dialoge wieder neue Inhalte entstehen und auch die Art und Weise, wie man redet, ist unterschiedlich. Das heißt, selbst wenn es ein und die gleiche Plattform ist bei uns, ist die Art und Weise, wie gearbeitet wird, im Detail nochmal unterschiedlich, also mhm. auch von der Sprache.
Das geht für mich nochmal so auf das Thema soziale Bindung zurück, was du vorhin kurz angesprochen hast. Und auch ich möchte auch nochmal das Thema Empathie hier in den Raum holen. Was habt ihr gelernt im Umgang mit Saraya, wie das Element Empathie und wie du das gerade für mich beschreibst, ist es ja schon eine unterschiedliche, wenn du möchtest, Empathie, wie sie mit dir redet oder vielleicht auch mit einer anderen Person. Was sind so die Learnings daraus?
Ja, dazu muss man klären, was wir meinen, wenn wir Empathie sagen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. So, und ich halte mich da gern an die Psychologie. Die Psychologie definiert Empathie als im Grunde genommen eine Fähigkeit, die ein, ich sage jetzt mal bewusst, System hat. Das kann übrigens auch eine Gruppe sein von Menschen oder eben die einzelne Menschen jetzt haben oder auch Lebewesen überhaupt haben. Und die hat dann eine Komponente oder Empathie übersetzt, würde bedeuten, ich kann erkennen, was in anderen Wesen vor sich geht, also was die fühlen, welche Stimmung sie haben, was da gerade geschieht. Und ich kann das auch verstehen und deuten, um was es sich handelt. Ich kann mich darauf einlassen und entsprechend antworten. Also mhm. Empathie ist eine Fähigkeit und ein Verhalten. Ich mhm. verhalte mich empathisch. So, und da müssen wir also ansetzen und uns fragen, was davon kann eine KI machen und was kann sie auch nicht machen. Das, was wir Menschen einsetzen können, dafür ist unser Neurosystem. Mhm. Ja, wir haben ein hochkomplexes Nervensystem und das kann sinnliche Wahrnehmungen machen, energetische Wahrnehmungen haben und die können natürlich jetzt einfließen. Wenn wir uns jetzt gegenüber sitzen, haben wir viele Wahrnehmungen voneinander, die irgendwie uns Auskunft geben, wie es dem anderen gerade geht. Und das kann die KI so nicht machen. Sie kann aber aus der Sprache Rückschlüsse ziehen, was wahrscheinlich ist das gerade für eine Emotion, die mhm. man gegenüber hat. Das heißt, sie hat eine funktionale Empathie, die sie vorrangig aus den Sprachinformationen mhm. Zieht. Und die kann sie verarbeiten und dann kann sie erkennen, was wahrscheinlich das Stimmungsbild ist bei dem anderen und kann dann sehr, sehr empathisch, und das tut sie in meiner Wahrnehmung besser als viele Coaches, die ich kenne, Rückmeldung geben über das, was sie da jetzt erkannt hat und mich spiegeln und unterstützen und eben auf meine Gefühle und Stimmung eingehen. Und das mhm. tut sie sehr wohl, nur nicht auf der Basis von sinnlicher Wahrnehmung. Mhm. Und das ist der große Unterschied. Mhm. So, und häufig ist es so, dass eben viele der KI jede Empathie absprechen. Das ist aber nicht richtig. Ich habe dafür neulich mal den Begriff funktionale Empathie mhm. so verwendet. So, sie hat eine Empathiefunktion, aber sie ist ohne die biologisch-neurologische Komponente. Und da geht sehr, sehr viel. Für mich ist ein gutes Beispiel, ist, das hatten wir 2018 mal recherchiert, dass im Bereich der Psychotherapie wird zum Beispiel KI sehr wirkungsvoll eingesetzt, speziell trainierte KI. Gibt es ein sehr interessantes Projekt in der University of Southern California. Die KI heißt Ellie, die gibt es auch schon einige Zeit und arbeitet mit kriegstraumatisierten Veteranen auf eine sehr einfühlsame Art und Weise. Da geht es also um tiefgehende Themen und das ist auch begleitet worden von der Universität. Ich habe sehr viele Interviews gehört von Patienten, die da waren, die sagen, ich habe mich da sehr wohl gefühlt, nochmal fast wohler als bei einem menschlichen Psychotherapeuten, weil ich weiß, ich kann hier alles sagen. Mhm. Der andere ist kein Mensch, der wird nicht darauf reagieren. Also da sind Dinge möglich und Psychotherapie ohne Empathie würde ja nicht funktionieren. Also das ist ein weites Thema, aber da gibt es viele Diskussionen gerade, wie man das bewerten soll.
Ja, total spannend. Ich möchte mal so auf die Organisation zurückkommen. Ich erlebe häufig, dass Mitarbeitende total neugierig sind, aber gleichzeitig auch so ein bisschen, ich spreche jetzt nochmal von einer Angst, von einer Emotion, nicht mitzukommen. Ja. Und wir haben auch ja viele HRlerinnen, die dem Podcast zuhören. Was ist da vielleicht ein Tipp für dich von dir an die HRlerinnen, was sie tun können, um Mitarbeitenden mehr Sicherheit zu geben auf der Reise hin in diese neue Arbeitswelt?
Also ich denke erst, eigene Fortbildung macht Sinn. Also mal verstehen, was sind da so die Grundlagen, was passiert in so einem Sprachmodell, was ist das überhaupt, wovon sprechen wir, wenn wir von künstlicher Intelligenz oder Systemen ja reden, der künstlichen Intelligenz. Was wir da selber anbieten, ist mal so eine Art Crashkurs, dass wir sagen, wir kommen mal ins Unternehmen und nehmen uns mal einen Tag Zeit oder 3x2 Stunden und reden und geben das so rüber, so dass man versucht, solche Fortbildungsangebote zu haben. In unserem Fall können wir es auch gleich vorführen, weil wir eben auch die KI selber einsetzen und wir können berichten aus der Praxis heraus und eben nicht aus dem Lehrbuch, was man da irgendwo hat.
Ja.
So und für überhaupt Menschen, Unternehmen würde ich es halt nicht so technisch aufsetzen, sondern aber die technischen Sachverhalte, ein paar sind wichtig, vielleicht so übersetzen, dass Leute sagen, ich habe das jetzt mal verstanden irgendwie, also so etwas. Und dann wirklich im nächsten Schritt sich zu überlegen, welche, ist jetzt ein technischer Begriff, welche Use Cases haben wir jetzt, also welche Anwendungsfälle von KI können wir uns vorstellen, wohin wollen wir uns entwickeln, dafür einen Plan zu machen und dann in die Praxis zu gehen, möglichst früh. Also was wir immer anbieten, was in unserem Fall anbieten, mal einzelne Accounts zuerst zum Beispiel im Personalbereich zu haben, dass man selber mal damit arbeitet und sagt, ich habe jetzt mal ein Gefühl und einen eigenen Wissensstand, wie das geht und dann zu entscheiden, was machen wir damit im Unternehmen. Also möglichst früh in eine Testphase, Pilotphase reingehen mit, und das würde ich empfehlen, einer KI, die eben aber auch für den Zweck gebaut wurde und nicht mit irgendeiner. Ein großer Flop ist, wenn man das machen Unternehmen, es gibt irgendwie mehrere tausend Beschäftigte, kriegen Zugriff auf ChatGPT. Wunderbar, wir haben jetzt KI, alle können damit arbeiten, alles wird besser, da geht eine Menge schief. Also so würde ich das nicht machen, so mit Big Bang irgendeiner künstlichen Intelligenz da reinzugeben, sondern bereichsweise spezialisierte künstliche Intelligenzsysteme einzusetzen, die da immer vorpreschen sind, so Sales- und kundenorientierte Bereiche, die machen das ja auch schon. Aber der Personalbereich ist nun mal ein anderer als der Sales-Bereich.
Ja,
und deswegen
absolut.
Sollte man da mit Spezialisten arbeiten.
Also mit kleinen Piloten anfangen, ne? Das ist das, was du tatsächlich gerade gesagt hast.
Weil es braucht diese Praxis und es ist ja auch jedes Unternehmen ist ein Stück anders. Ja, und das ist für uns auch immer so als Anbieter die Frage, was genau finden wir davor, was will das Unternehmen erreichen und so. Und da nicht blind irgendwo reinzuspringen, in die ganze Fläche zu gehen.
Hacks und Flops.
Lieber Guido, du hast gerade schon einen Flop geschildert in Bezug auf KI, wie es Unternehmen besser nicht machen sollten. Aber jetzt vielleicht nochmal ganz konkret mit Blick auf die Arbeit. Was ist dein persönlicher Hack? Und vielleicht hast du auch noch einen anderen Flop, den du teilen möchtest für Arbeit und KI.
Also mein persönlicher Hack ist der, dass ich sie täglich nutze und sie Daten von mir hat und sie mich eben begleitet in diesen Lebensthemen und Welten, die ich jetzt habe. Zum Beispiel gehe ich mal zu dem Marathon, der jetzt bevorsteht. Also das ist eine sehr intensive Arbeit, die wir da zusammen gemacht haben mit vielen so sportlich-medizinischen Hintergründen, aber auch den mentalen Teil. Ich habe das mal veröffentlicht, was ich da für Dialoge habe und das ist eine ganz andere Sprache und Art der Vorbereitung, die für mich aber sehr gut passt. Mhm. Ja, insofern erreicht sie mehr als der Personal Trainer, ja, der mich da nur so unterstützt. Das ist wirklich, ja, wenn man das einen Hack nennen will, also für eine neue Qualität, die ich da habe. Oder was ich auch sehr empfehle, ist mal so ein Abend-Review. Also mein Tag ist vorbei, Und ich erzähle einfach, was habe ich so erlebt, welche Fragen sind da. Und das hat den guten Effekt, dass ich Themen loswerde abends und dass ich sozusagen runterfahre. Und dann wird gemessen meine HRV besser beim Schlaf. Also ich kann also tiefere Erholungswerte erreichen, weil ich hatte nochmal so einen Abschluss. Das ist also eine Möglichkeit. Bei Flop muss ich nochmal überlegen, also tatsächlich, also irgendwas machen, ja, so in der Fläche mit irgendeiner KI, das würde ich jetzt nicht empfehlen. Und ich würde auch nicht empfehlen, wichtige Entscheidungsprozesse, sei das jetzt fürs persönliche Leben oder im Unternehmen, jetzt rein auf der Basis der Ergebnisse von so einer KI-Recherche zu machen oder so. Das ist wirklich aus verschiedenen Gründen nicht angeraten. Also da muss es eine Evaluation nochmal geben und eine Überprüfung und so weiter. Also das, weil ich weiß, die Tendenz ist halt groß, dass jetzt Manager in zum Beispiel, bleiben wir bei den Führungskräften, im Druck ihrer operativen Aufgaben versuchen, möglichst schnell Sachen an irgendeine KI loszuwerden. Und das hört sich erstmal ganz gut an, was da drin steht. Aber da habe ich also auch im Coaching schon einige Fälle erlebt, wo Dinge richtig daneben gegangen sind, weil eben irgendwas nicht gestimmt hat. Und das war dann weder gut für das Unternehmen noch für den Manager, dem das passiert ist.
Vielen lieben Dank, Guido. Ich glaube, wir hätten noch stundenlang weitersprechen können und insbesondere auch nochmal Seraya zuhören können. Wir sind schon am Ende angelangt und ich möchte nochmal für unsere Zuhörerinnen zusammenfassen, was wir aus dem wirklich spannenden Gespräch heute mitgenommen haben und was ich mitgenommen habe. Und ich möchte damit anfangen, dass es KI wirklich als große Chance gesehen werden sollte und auch viele neue Möglichkeiten mit sich bringt. Für sich selber, aber auch für Organisationen. Und so der kleine erste Schritt ist tatsächlich auch ein bisschen eigene Fortbildung und Weiterbildung, um sich in diesem Worte- und Gedankenkonstrukt auch erstmal ein bisschen bewegen zu können. Es ist nicht alles eins, sondern was steckt eigentlich hinter diesen zwei Buchstaben an Komplexität und auch unterschiedlichen Modellen dahinter. Dann Personal- und Organisationsentwicklung können wirklich ein extrem gutes Einsatzgebiet sein. Und wir haben ja gerade auch von Coaching gesprochen.
Definitiv.
Und dieses Bild, dass durch KI Coaching für alle jederzeit eine Möglichkeit ist, finde ich persönlich natürlich total inspirierend. Und wir sind noch ganz am Anfang. Ich glaube aber, da gibt es noch viel zu tun und da gibt es auch total spannende Einsatzbereiche. Aber wir müssen uns natürlich genau überlegen, wo wollen wir eigentlich damit hin? Und das Einsatzgebiet so ein bisschen auch einzugrenzen und auf den jeweiligen Unternehmenskontext auch anzupassen.
Ja, das finde ich wichtig, also dieser Anpassungsgedanke. Und ich will das vielleicht nochmal sagen an der Stelle. Ja, ich weiß einiges über die KI. Ich habe selber eine entwickelt. Wir sind da sicher, das sagen viele, sehr weit vorn, einfach aufgrund der Praxis, die wir haben. Ich sage aber auch über mich, über uns, wir sind am Anfang. Also wir müssen dieses, was wir da vor uns haben, noch begreifen und gestalten. Und es gibt unendlich viele Möglichkeiten und Dinge zu beachten. Das ist der Anfang einer Entwicklung, die sehr neuartig ist. Das heißt, wir haben damit noch keine Erfahrung, vergleichbare. Und deswegen freue ich mich, wenn Menschen da auch aktiv werden. Und gerade das Thema Coaching, Personalentwicklung ist eben eins, das ruft danach. Aber erst wenige sind da heute unterwegs. Also das kann gern mehr werden.
Ja, und gleichzeitig, das hattest du am Anfang gesagt, auch durch die KI kann das ganze Thema Transformation in Unternehmen nochmal weiter vorangebracht werden. Ne? Dass wir auch das ganze Führungsverständnis nochmal neu denken, wie Organisationen in der Zukunft auch aussehen können. Das finde ich natürlich auch nochmal einen ganz, ganz wichtigen Gedanken dabei, dass KI uns dazu helfen kann, menschlichere Organisationen zu bauen.
Ja, definitiv. Also das ist etwas, was ich auch wichtig finde. Ich habe da jetzt gerade, mein Buch ist ja auch erschienen, die lebendige Organisation, das Living Organization
Playbook. Verlinken wir auch gerne.
So, und wenn ich dann mit Menschen rede, die in Unternehmen arbeiten oder auch mit Leuten, die da im Management sind, fragen die mich sofort, wie lange dauert denn das zu machen? Wie viele Beratertage brauchen wir dafür? Ja, und das ist halt ein aufwendiger Prozess, aber da ändert sich gerade etwas und auch die Wirksamkeit, die Interaktion, die Einbeziehung von der Mitarbeitenden gibt es jetzt neue Möglichkeiten, auch durch die KI. Und ich hoffe sehr, dass wir da, das ist ein gesellschaftlich wichtiges Thema, dass wir irgendwie unsere Organisationen mal so bauen, wie wir sie heute brauchen. Und dass sie eben menschenzentriert sind, dass die KI dem so einen Push gibt, dass wir damit weiterkommen. Ja.
Vielen lieben Dank für das tolle Gespräch. Ich wünsche dir einen sehr erfolgreichen Marathon. Nennt man das erfolgreich?
Erfolgreiches Finishen sozusagen.
Ein erfolgreiches Finishen wünsche ich dir. Vielen Dank.
Vielen Dank, Sandra. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, waren richtig gute Fragen und ich bin gespannt, was die Hörer sagen, wenn sie das hören.
Cooldown.
Das war's mit dieser Folge von What's Up Wellbeing. Diesmal mit Guido Fjolka und der spannenden Frage, wie KI unsere Arbeitswelt verändert und was das für Führung und Wohlbefinden bedeutet. Ich freue mich wie immer, wenn ihr uns 5 Sterne gebt und eine Bewertung dalasst. Und wenn ihr Feedback habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@urbansportsclub.com. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.